Ja, wirklich, das war eine herrliche, wunderbare Nachricht letzte Woche für mich. Wir haben uns den Kopf sehr zerbrochen, weil wir eigentlich der Meinung sind, die Hürden sind sowieso schon zum Teil größer geworden, zu kommen. Ich meine, man kann ja auch zu Hause bleiben und einfach den PC einschalten. Es ist ja leicht geworden in unserer Zeit. Und da sind wir sehr dankbar, dass der Herr das so gelöst hat und geführt hat. Also da wollen wir euch wirklich Mut machen, so wie in der Schrift auch immer wieder heißt. Halt dein Freudenfest, dank dem Herrn, aber bittet auch weiter, ja, dass er es leitet und lenkt, dass er sich verherrlicht durch das, was geschieht. Er wacht über den Königen, er setzt sie ein und ab und macht das, wie es ihm gefällt. Genau, danke dir. Sonst braucht ein bisschen Freiraum. er bestimmt darüber und ihn müssen wir bitten, ja, das wirklich zu seinem Wohlgefallen zu lenken und zu leiten. Und betet immer wieder für Weisheit für uns. Wir brauchen das. Wir sind keine Experten, wir haben nicht den Überblick, wir sind ganz kleine, schwache Menschen, abhängig vom Herrn. Nun, wir wollen uns auf den Bibeltext konzentrieren. Ich lade euch ein, wer eine Bibel hat, nehme sie zur Hand. Ich glaube, es ist immer leichter ist, also ich merke, mir macht es einen Wahnsinnsunterschied, ob ich Geschirr spüle und eine Predigt höre oder ob ich im Gottesdienst sitze und meine Bibel aufschlage und dann wirklich verfolgen kann, ja, den Text. Ja. Das macht einen Wahnsinnsunterschied. Von daher, wer es hat, der nehme es zur Hand und schlage auf Matthäus 9. Wir starten heute mit Matthäus 9. Matthäus 8 abgeschlossen, Matthäus 9 beginnen wir. Bevor ich viel sage, will ich euch den Text lesen und dann wollen wir noch einmal vor den Herrn treten und ganz besonders bitten, einfach für diese Zeit, die wir haben, dass er sie segnet, dass er Gnade schenkt. Fürs Hören. Lade ich euch ein, einfach hier zum Text auch schon aufzustehen, dass wir es stehend lesen und dann gleich beten. Matthäus 9, Vers 1. Und er, das ist Jesus, stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei guten Mutes, Kind. Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Danke, Herr, dass wir dieses Wort haben. Danke dir, dass wir diesen Text in der Schrift enthalten haben. Er ist wertvoll und er ist gut für uns. Daran glauben wir. Wir glauben, dass du uns nichts in die Schrift gegeben hast, das nicht nützlich ist zur Lehre, zur Auferbauung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. All diese Dinge. Danke dir, Herr, dass du es getan und gegeben hast. Aber du weißt, wie schwach wir sind und wie sehr wir deine Hilfe brauchen, dass du uns dieses Wort jetzt aufpackst, dass du es uns entfaltest, dass du es in unsere Herzen Klarheit und Licht hineinschenkst, damit wir sehen dürfen, was wichtig ist. Hab Gnade und segne dein Wort zur Verherrlichung und zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. So, keine lange Vorrede, wir steigen direkt ein. Matthäus 9, Vers 1. Wir haben einen längeren Text. Habe mich intensiv vorbereitet. Da müssen wir Gas geben, damit wir durchkommen. Matthäus 9, Vers 1. Was sehen wir hier? Hier heißt es, und er stieg in ein Boot und setzte über und kam in seine eigene Stadt. So, wir haben ein paar Kinder dabei. Ich werde euch ein paar Fragen stellen. Es tut mir leid, ich muss heute wieder ein bisschen Hals über Kopf aufbrechen. Habe ich keine Bonbons für euch mitgebracht. Aber ihr wisst ja, das Wort Gottes ist süßer als Honig. Keine Sorge, ist viel besser, als dass ihr Bonbons haben könntet. Egal, ist trotzdem auch gut. Wer weiß, über was ich das letzte Mal gepredigt habe, was für eine Begebenheit das gewesen ist. Ich weiß, es ist unglaublich lange her, einen ganzen Monat schon. Zuerst war ich dreimal hintereinander, dann fast einen Monat nicht. Es ist schon wirklich lang. Aber vielleicht weiß es noch jemand. Hat sich auch am See abgespielt. Das ist zu lang, gell? Verstehe ich. Okay, wir waren hier auf der anderen Seite vom See, Genezareth. Und da sind Jesus zwei Besessene begegnet. Ja? Die kamen aus den Gräbern hervor. Ja, also dort haben sie gewohnt. Sehr, sehr schlimm. Und Jesus hat hier die Geister hinausgeworfen. Eine große Herde Schweine ist in den Abhang hinabgestürzt und gewaltige Dinge geschehen. Und dieser Besessene wurde frei. Ja? Ein sehr, sehr erstaunliches Ereignis, das die Macht Jesu uns vor Augen malt. Herrlich. Kinder, was meint ihr? Könnt ihr mit einem Schwein kämpfen? Okay. Lieber nicht. Die scheinen ein bisschen so, liegen bei uns immer schön auf dem Teller, können wir essen, aber wenn sie mal lebendig sind, ist was anderes. Ja. Und eine ganze Herde von vielen tausend Schweinen sind den Abhang hinabgestürzt. Da sehen wir, was für eine Macht Jesus über diese Dämonen hatte. Nun, was beobachten wir jetzt weiter? Was passiert hier? Hier heißt es, und er stieg in ein Boot. Wir haben gesehen, er ist Jesus, ja. Jesus steigt wieder in ein Boot, weil die Leute hier haben gesagt, die haben Angst bekommen. Die haben gesagt, nein, Jesus, das wird uns zu heikel mit dir. Geh bitte weg von uns. Das ist unglaublich. Unglaublich, dass Menschen, die Gottes Vollmacht so erleben, so reagieren. Aber so sind wir. Und Jesus, er drängt sich nicht auf. Er weiß, die Zeit ist noch nicht gekommen. Er ist gesandt jetzt zuerst zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Ja, das sehen wir später noch im Matthäus-Evangelium. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Die Zeit wird kommen. Und dann werden auch die Heiden glauben. Aber hier sehen wir nun, dass Jesus zurücksetzt. Und das heißt hier, er stieg in ein Boot und setzte über und kam in seine eigene Stadt. Jetzt, wer hat eine Vorstellung, Kinder? Jetzt müsst ihr vielleicht ein bisschen Lotto spielen. Entweder seid ihr richtig wach heute oder ihr müsst ein bisschen Lotto spielen. Aber das schafft ihr vielleicht. Was meint ihr, was könnte diese eigene Stadt von Jesus sein? Welche Stadt könnte das sein? Jemand eine Vorstellung? Joel? Ach, ist wieder entfallen kurz, ne? Gerade hat es noch, okay, ist nicht schlimm. Was, hat jemand einfach nur eine Idee, welches vielleicht sein könnte? Bethlehem nicht, oder? Lag Bethlehem am See Genezareth? Nö, gell? Nazareth auch nicht? In welcher Stadt war jetzt ganz viel unterwegs? Sie fängt mit K an. Wer weiß? K? Pernaum, richtig! Wo habe ich es gehört? Irgendwo. Egal. Ist noch früh am Tag, keine Sorge. Kapernaum, das ist die Stadt. Also manche, die Zürcher Übersetzung hat seine Vaterstadt, das stimmt nicht ganz, weil es ist tatsächlich nicht Nazareth hier gewesen, sondern es ist Kapernaum gewesen, die Stadt, die er zu seinem Wohnsitz gemacht hatte, ja? Die er zu seinem Ausgangsbasis für seinen Dienst gemacht hat. Das lesen wir in Kapitel 4, Vers 13, die es nochmal nachlesen wollen. Es ist interessant, oder? Als Jesus das erste Mal in das Boot gestiegen ist, was haben wir damals gesehen? Ab Vers 23.
Wer war vorne am Ruder, als sie geschippert sind? Wer war hinten im Boot? Die Jünger vorne raus und Jesus hinten drin.
Ja? Und was heißt es jetzt? Und er stieg in ein Boot, setzte über. Ja? So, also es wird uns ein Bild gemalt. Wer steht jetzt wieder im Zentrum? Jesus. So muss es sein, ihr Lieben. So muss es sein. Jesus muss am Steuer sein, auch wenn wir denken, Jesus ist doch gar kein Experte. Er ist doch kein Experte auf der See. Ist doch kein Seefahrer. Ja? Ist auch kein Experte im Büro, oder? Jesus ist auch kein Experte, ist ja kein Mathelehrer, oder? Da kennt er sich nicht so gut aus, oder? Doch. Überall, in jedem Bereich, ist Jesus vorne raus. Überall muss Jesus das Zentrum haben, damit es passt. Und das sehen wir hier in dem Vers 1. Es waren mehr noch dabei, aber es heißt nur über Jesus hier. Und er stieg ins Boot und setzte über und kam in seine Stadt. Die Jünger waren dabei, es waren vielleicht noch mehr dabei, aber Jesus hat diesen Platz. Nun, was passiert hier? Jetzt wird unsere Aufmerksamkeit wieder gerufen. Seht ihr das? An welchen Worten sehen wir das, dass unsere Aufmerksamkeit gerufen wird? Ihr wisst Bescheid. Vers 2, die ersten zwei Worte. Und siehe. Und siehe. Unsere Aufmerksamkeit wird geweckt. Passt auf, was passiert. Schaut her. Schaut her. Okay, dann wollen wir schauen. Sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. So, ein Gelähmter, der auf einem Bett lag. Ist klar, dass sie den nicht einfach so ohne Bett getragen haben. Das scheint uns logisch zu sein. Bringen sie einen Gelähmten zu Jesus. Ist das besonders? Kinder, was schätzt ihr? War das der erste Gelähmte, der zu Jesus gebracht worden ist? Was meint ihr? Ja, Jesus hat ja lange Zeit auf der Erde gelebt und hat einen großen Dienst hier gemacht. Meint ihr, dass an dieser Stelle zum ersten Mal ein Gelähmter gebracht wurde, oder nicht? Lauter so schwierige Fragen, oh Mensch. Also ich verrate euch, wenn wir in Kapitel 4 mal... Ja, oh, jetzt ihr seid so weit im Eck. Was meint ihr?
Da kamen noch mehr Gelähmte.
Da kamen noch mehr Gelähmte, das ist die richtige Antwort, super. Matthäus 4 zum Beispiel, schaut mal. Matthäus 4, Vers 24, da heißt es, und die Kunde von ihm, von Jesus, ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachte zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Und jetzt zählt er ein paar auf hier. Und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Oh, da haben wir sie. So, warum müssen wir dann jetzt hier aufpassen? Ja, ein Gelähmter mehr oder weniger, ist doch egal, oder? Ist das so wichtig? Ah, mit diesem Gelähmten ist etwas anders, ihr Lieben. Okay? Darauf werden wir jetzt schon hingewiesen. Mit diesem Gelähmten ist etwas anders, als mit vielen, die zu ihm gebracht worden sind. Was ist mit ihm anders? Okay, das wollen wir jetzt entdecken hier. Ja? Es ist... Viele sind von ihm geheilt worden, von Jesus. Ja? Sie wurden gebracht und sie wurden auch geheilt. Aber hier haben wir eine ganz besondere Situation. Was ist so besonders? Ihr wisst ja, dass viele von diesen Berichten, die wir haben, nicht nur einmal aufgeschrieben sind in den Evangelien. Ja? Viele Berichte haben wir in Matthäus und in Markus und in Lukas. Ja, manche sogar in allen vier Evangelien, aber das sind wenige. Dieses Ereignis hier haben wir in drei Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas. Alle drei schreiben uns etwas. Und wie beim letzten Abschnitt, auch hier, Matthäus nimmt sich am wenigsten Zeit, um es alles zu beschreiben. Markus nimmt sich mehr Zeit und Lukas nimmt sich auch mehr Zeit. Zu sagen, was ist da alles genau passiert? Und da gäbe es viele Dinge zu beobachten, die wir als besonders bezeichnen würden. Wir sagen, ah ja, okay, deswegen müssen wir genau hinschauen. Deswegen heißt es wahrscheinlich hier, und siehe. Ja? Kinder, ich weiß nicht, ob ihr diese Begebenheit kennt. Wir haben jetzt nur gelesen hier, der Gelähmte wurde zu Jesus gebracht und dann spricht Jesus mit ihm und so weiter. Ja, verschiedene von diesen Dingen. Aber kennt ihr eine Geschichte von einem Gelähmten, die ganz besonders war? Wo die etwas ganz Besonderes gemacht haben? Fällt euch da was ein?
wo die ihn getragen haben, die haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Weiß jemand von euch? Joel. Ja, genau. Durch das Dach haben sie ihn gelassen, gell? Ja, richtig. Das ist diese Begebenheit hier. Mensch, das war also eine Gelegenheit nicht. Jesus stand halt da am Ufer und dann kamen sie herzu und haben hier einen Gelähmten vor Jesus hingelegt. Okay? Da hat viel mehr sich abgespielt. Jesus war schon in ein Haus gegangen. Jesus hatte angefangen zu predigen. Die Leute haben ihm zugehört. Und das ganze Haus war überlaufen, es war proppevoll. Nicht so wie hier. Ja, da sind die Leute schon so halb aus dem Fenster raus wahrscheinlich. Es war wirklich, das heißt nicht mal draußen, nicht mal vor dem Haus war Platz. Es war alles überfüllt. Und dann gab es aber irgendwie eine kleine Lücke und da sind die dann aufs Dach gekommen. Wisst ihr, damals war ein bisschen anders, manche gibt es auch noch heute. Aber die konnten von außen auf das Dach hoch, ja. Und dann haben die angefangen, da Jesus predigt, auf einmal bröckelt es, kommt auf einmal Sonnenlicht durch, es wird immer größer, das Loch, und auf einmal kommt da einer durchs Dach hindurch vor die Füße von Jesus. Ich weiß nicht, wo die noch hin sind, weil es sowieso auch schon alles so voll war. Irgendwie hat es doch geklappt, aufeinander gestapelt. Auf jeden Fall, das war besonders, oder? Was würdet ihr heute zu Hause erzählen, wenn das passieren würde heute bei ihrem Gottesdienst? Stell dir vor, da ist ein Loch im Dach gewesen. Hier wird es tatsächlich gehen, da oben ist, glaube ich, nichts. Ja, egal. Also, es gäbe sehr, sehr viel Besonderes hier zu erzählen, oder? Aber wisst ihr, was spannend ist? Matthäus lässt es alles aus. Ich hätte gedacht, okay, ja, jetzt sagt er, und sie, passt auf, was jetzt Besonderes passiert, also mit dem Loch und alles. Nein, das ist gar nicht so sehr das Besondere. Und wisst ihr, das ist eine Gefahr, wenn wir die Bibel lesen. Okay? Dass wir die Dinge als besonders wahrnehmen, die vielleicht gar nicht so besonders sind, aber dass wir die besonderen Dinge übersehen. Okay? Das heißt, wir müssen immer aufmerksam lesen. Wir müssen uns immer konzentrieren und immer fragen, was ist das Besondere hier? Worauf möchte er hinaus? So schnell sind wir abgelenkt und sehen das Eigentliche nicht mehr. Also lasst es uns versuchen zu entdecken. Ja? Was lesen wir über diesen Mann? Das war ein armer Mann, ähnlich wie der gelähmte Diener von dem Hauptmann. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe auch über den gepredigt, da war ein Diener, der auch gelähmt war und der schrecklich gequält worden ist. Und dann heißt es über seinen Zustand, er war hingeworfen. Ich weiß nicht, wer von euch, die Kinder, die vielleicht in die Schule gehen, die kennen das wahrscheinlich gut. Wenn man keine Lust mehr hat auf die Hause, nimmt man das Buch und wirft es hin. Ja, so ein Wort ist hier, ja. Er war hingeworfen. Und genauso hier auch. Die deutschen Übersetzungen machen das ein bisschen schwach. Das muss man sagen, ja. Das heißt nämlich hier einfach nur, der auf einem Bett lag. Wir liegen ja Tag aus, Tag ein auf unserem Bett, oder? Ist das Besonderes? Nichts Besonderes, ja. Aber er war hingeworfen, er war hingeschmissen auf dieses Bett. Das war wirklich etwas Besonderes. Eine besonders schlimme Situation, will ich damit sagen. Nun, was passiert? Es heißt hier, und als Jesus sah, ich habe noch etwas übersprungen, das weiß ich, aber zuerst mal Jesus sieht. Und das meint jetzt nicht einfach nur, Jesus hat halt geschaut und hat entdeckt, ach, da ist einer. Okay? Ja? Das ist nicht das Sehen, was damit gemeint ist. Ich erinnere euch, wie wir die Schwiegermutter von Petrus angeguckt haben. Wisst ihr? Jesus kommt in das Haus und was heißt es da? Wer zurückschauen will, hier in Vers 14. Als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter. Die hat nicht fehlen, was bedeutet, denke ich. Die hatte nicht jemand, der für sie gesorgt hat, so, die sich wirklich aufgeopfert hat. Sie hat, ja, aber Jesus sieht sie. Aber Jesus sieht sie. Er kommt nur in dieses Haus hinein und sieht sie. Wunderbar. Wunderbar. Und genau dasselbe geschieht hier. Jesus sieht sie. Sieht diesen Gelähmten und diese vier Männer. Er sieht sie. Und das heißt, er ist völlig im Bild. Er weiß alles. Er weiß, was sie wie sie diese Nachricht bekommen haben, ja, Jesus ist wieder zurückgekommen. Er ist da. Ja? Er hat mitbekommen, wie sie die Sachen gepackt haben, wie sie gesagt haben, jetzt müssen wir diese Chance ergreifen. Er ist völlig im Bilde, wie sie versucht haben, wie sie angekommen sind. Jesus war zwar drinnen, aber er hat es mitbekommen, ihr Lieben. Ja? Nur als Erinnerung, er hat Nathanael unter dem Baum sitzen sehen. Erinnert ihr euch? Das war weit weg. Jesus ist völlig im Bilde. Jesus ist völlig im Bilde. Das ist gut, dass wir das wissen. Das werden wir auch nachher noch sehen, wenn die Schriftgelehrten hier sich ihre Gedanken machen. Aber Jesus ist im Bilde. Und das ist so interessant jetzt, was hier geschieht. Das ist erstaunlich, oder? Was macht der Gelähmte? Kommt der Gelähmte hierher und sagt, Herr, zum Beispiel wie der Aussätzige hier, er wirft sich hin und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Oder der Hauptmann hier, der gekommen ist. Der Knecht liegt zu Hause, wird schrecklich gequält und er erzählt ihm davon. Lesen wir alles nicht, oder? Jesus wird nicht gebeten hier. Jesus selbst stellt auch erstmal keine Frage. Manchmal fragt Jesus die anderen, was willst du, dass ich dir tun soll? Das kommt hier alles nicht, sondern hier heißt es sofort, Jesus sieht die Situation und was spricht er, was sagt er? Schau, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Sehr interessant, oder? Sehr interessant. So, das müssen wir uns genau angucken. Wie hat Jesus das, was sagt er hier? Wie macht er den Einstieg hier? Aber wir haben noch eine Sache übersprungen, die müssen wir jetzt noch ganz kurz hier betrachten. Jesus, was hat Jesus gesehen? Er hat die ganze Situation gesehen, aber er hat noch viel tiefer gesehen. Zeit, ich habe bis jetzt kurz gesprungen hier. Aber er sieht noch mehr als die Mühe, als die Situation. Was sieht er noch hier? Er sieht ihren Glauben, heißt es hier. So, was meint ihr? Wessen Glauben hat Jesus gesehen? Wessen Glauben hat Jesus gesehen? An wen denken wir zuerst? An die getragen haben, ne? Diese vier Männer, die haben schließlich ihn getragen, die haben schließlich das Loch gebuddelt, die waren diejenigen, die ihn dann runtergelassen haben. Also diese vier Männer, die haben wirklich viel geleistet und viel investiert. Ja? Da könnten wir sagen, hier werden sie nur genannt und sie. Sie brachten ein Gelähmten zu ihm. Und da denken wir jetzt, okay, dann heißt das wahrscheinlich, dass Jesus ihren Glauben sah. Aber wisst ihr, das ist ein bisschen schwierig, oder? Warum? Weil Jesus jetzt dann eben zu ihm sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich beobachte, der Christ, der hat einen Riesenglauben, er hat einen Wahnsinnsglauben. Also Johnny, ich vergebe dir deine Sünden. Ja, das ist komisch, oder? Das wäre ein bisschen merkwürdig, ja? Wenn wir sagen, was hat sein Glaube mit seinem Zustand zu tun? Dass wir dann sagen würden, okay, Jesus heilt den Gelähmten wegen ihrem Glauben, um ihm sozusagen einen Gefallen zu machen. Ja, vielleicht, ja. Aber dass er hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Kann man für jemand anders glauben, ihr Lieben? Kann jemand seine Sünden erlassen bekommen aufgrund dessen, dass jemand anders so toll war, sich so aufgeopfert hat, so großen Glauben bewiesen hat? Paulus sagt, das sei Ferne. Das, also, um es zu beweisen, könnten wir Psalm 49 aufschlagen. Da heißt es, niemals kann ein Bruder ein Lösegeld zahlen oder seinen eigenen Bruder auslösen, freikaufen, in irgendeiner Form. Es geht nicht. Zu kostbar ist seine Seele. Wer es nachlesen will, wir hatten diese Stelle aufgeschlagen neulich, deswegen schlage ich jetzt eine andere auf. Markus 16. Damit jeder Zweifel ausgeräumt ist, damit ihr fest seid im Glauben. Markus 16, Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Gibt es noch Fragen? Ist klar, oder? Wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt. So einfach. So einfach ist es. Nun, das heißt, wenn hier über den Glauben, über ihren Glauben die Rede ist, ist hier nicht nur die Rede über den Glauben von diesen vier, sondern über den Glauben von den fünf. Heißt der Glaube hier von den fünf? Von dem Gelähmten und von seinen Freunden. Diesen Glauben sieht Jesus und dann spricht er auf diese Art und Weise. Jetzt müssen wir aufpassen. Welchen Glauben hat Jesus hier gesehen, ihr Lieben? Das ist eine wichtige Frage für mich. Ja? Ich weiß, wir werden dann Vers 2 jetzt hier ein bisschen kauen. Der Rest geht dann schneller. Also nicht, dass ihr euch denkt, wir sind immer noch bei Vers 2. Das ist wirklich der Kern hier, um den es geht. Und der Rest ergibt sich dann daraus, mehr oder weniger. Lasst uns nachdenken. Welchen Glauben hat Jesus gesehen? Hat Jesus einfach nur gesehen, ja, die haben einen festen Glauben, dass dieser Gelähmte heute Abend wieder auf seinen eigenen Beinen laufen kann? War das der einzige Glaube, will ich mal so sagen? War das alles? Ich bin überzeugt, dass diese fünf mehr geglaubt haben, dass ihr Glaube tiefer ging, als einfach nur, dass sie geheilt werden können. Warum glaube ich das? Das ist eine steile These, oder? Im Text steht es nicht explizit da, oder? Da müssen wir es beweisen vom Text her, oder? Da müssen wir hingehen und uns Gedanken machen und sagen, okay, wenn er so eine steile Behauptung aufstellt, dann muss es wirklich gut begründen. Das will ich versuchen. Ich sehe das Erste ist hier die Anrede, wie Jesus ihn anspricht. Das ist nicht gewöhnlich. Da ist nicht jeder Gelähmte zu ihm hergekommen und sagt, oder jede Kranke hergekommen und sagt, ach, sei guten Mutes. Ja, Kopf hoch. Ja, so ungefähr. Es ist kein billiger Trost hier. Es ist nicht eine Standardanrede, die Jesus gebraucht. Diese Anrede hier, die finden wir noch einmal in dem weiteren Verlauf hier. Ja, das ist eine Situation, dass Christus die ganze Situation sieht, er überblickt alles und er spricht einen herrlichen, einfühlsamen Trost zu einer verzweifelten Seele, will ich sagen. Ja? Er hat ein herzliches Erbarmen. Er hat alles gesehen, diese ganze Mühe, die sie sich gemacht haben. Ihn zu heilen. Ja? Ich glaube, er war verzweifelt ein Stück weit. Und Christus mit dieser, wisst ihr, wenn jemand guten Mutes ist und wenn er fröhlich ist, geht er dann zu ihm hin und sagt, ach, nur Mut. Ja, macht ihr sowas? Nee, oder? Wen tröstet man? Wen tut man aufbauen? Wen tut man aufrichten? Jemand, der gerade eine Goldmedaille gewonnen hat? Sagst du, ach, nur Mut. Sei hoch. Nee, gell? Das sagt man zu welch einem? Zu einem, der am Boot zerstört ist, ja? Und der fertig ist. Zu so einem sagt man, hey, sei guten Mutes. Hey, hab Hoffnung. Hab Hoffnung. Also diese Anrede, sie ist sehr, sehr besonders. Und sie spricht von einer Verzweiflung, von einer Not. Aber das ist nicht alles. Schaut mal, was sagt er hier? Wie spricht er ihn an? Sei guten Mutes.
Kind.
Ist das eine besondere Anrede? Jetzt müssen wir natürlich verstehen. Kinder, was meint ihr? War der Gelähmte ein Kind von Jesus? Naja, in diesem Sinne nicht, gell? Weil hatte Jesus geheiratet?
Nö.
Gell? Hatte Jesus Kinder gehabt, so wie wir Kinder haben? Nein, gell? Hatte Jesus nicht. Okay. Das heißt, dass wenn er Jesus den Gelähmten hier als Kind anspricht, dann bedeutet es etwas anderes, oder? Als dass er ein Kind ist, so wie ich meine Kinder habe. Ja? Das ist was anderes. Es ist eine ganz besondere Beziehung wird hier zum Ausdruck gebracht. Und jetzt möchte ich euch, dass ihr ein bisschen weiter blättert. Eine Seite umblättern oder vielleicht sogar auf der gleichen bis Vers 18. hier haben wir zwei Begebenheiten eigentlich, oder wir müssen eigentlich in Vers 20 einsteigen, sonst wird's, wir kommen ja zu dem Text, ja, aber da ist eine Frau da gewesen, die hatte auch ein schreckliches Leiden gehabt und Lukas beschreibt, sie ist zu verschiedenen Ärzten gegangen, von Krankenhaus zu Krankenhaus zu Krankenhaus, ja, und wo, es wurde ihr nicht geholfen. In ihrer Verzweiflung kommt sie zu Jesus, rührt ihn an und wird tatsächlich geheilt. Aber dann wird sie am liebsten wieder verschwinden, weil sie, ja, weil sie hätte eigentlich da nicht sein dürfen als Frau auch, weil, ja, es im Gesetz heißt geschrieben, dass so jemand unrein war. Und deswegen hätte sie da eigentlich nicht sein dürfen. Sie hat Angst ein Stück weit, ja, man kann es verstehen. Und dann, aber schaut mal, wie Jesus sie ansprach, als es klar geworden ist, wer es war, heißt es hier, Vers 22, schaut mal, Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter. Seht ihr das? Das ist genau die, kannst du sagen, genau die gleiche Anrede. Erstmal sei guten Mutes und dann Tochter. Das ist was Besonderes, ihr Lieben. Wir werden uns nochmal auch damit befassen. Aber das ist etwas Besonderes. Warum? Tochter wird niemand noch sonst angesprochen. Von Jesus. In den Evangelien. Finden wir sonst nicht. Jesus bezeichnet sie als Tochter. Und er macht ihr Mut. Sagt, verzweifle nicht. Hab keine Angst. Du bist meine Tochter. Ist das schön? Ist das schön, ihr Lieben? Und in diesem Sinne müssen wir das hier auch verstehen. Jesus zu ihm sagt, sei guten Mutes, Kind. Er spricht ja. Ihr seid meine Kinder, ja? Ihr seid Gottes Kinder alle. Ha? Was hat er zu den Pharisäern gesagt? Kinder des Teufels. Es gab Kinder des Teufels und es gab seine Kinder. Und er hat bei weitem nicht alle als Kind bezeichnet, ihr Lieben. Und auch nicht alle, die zu ihm gekommen sind und von ihm geheilt werden wollten. Es ist etwas Besonderes hier, ihr Lieben. Wenn er sagt Kind, dann sieht er in dieser Person jemand anders als einfach nur jemand, der geheilt werden will. Der dritte Punkt, wir sehen hier, was Jesus ihm sagt. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum darf er guten Mutes sein? Warum kann er Hoffnung schöpfen? Weil seine Sünden vergeben sind. Weil seine Hoffnung nicht allein die war, oh, werde ich heute Abend wieder gehen können. Woraus soll er Hoffnung schöpfen? Aus der Tatsache, deine Sünden sind vergeben. Seht ihr das? Deswegen behaupte ich, der Mann, der hat eine größere Not gehabt, als nicht selber laufen zu können, als nicht Fußball spielen können. Not hatte er gehabt. Glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Trauernden. Sie werden getröstet werden. Ja. Genau das war sein Zustand. Er hat erkannt, er hat verstanden, dass er verloren ist, dass er verloren ist, dass seine Sünden sein eigentliches Problem sind. Also wenn wir hier denken, ich weiß nicht, wenn ihr das zum ersten Mal lest, denkt ihr vielleicht wahrscheinlich, das ist komisch, was Jesus hier macht, oder? Der Gelähmte kommt zu ihm und man, wenn ein Gelähmter zu Jesus kommt, was wird er wohl wollen? Ist das schwer zu erraten? So, die 99% von den Gelähmten, die kommen. Was wollten sie einfach nur? Geheilt zu werden. Ja? Und viele von denen, was heißt es dann? So 10 Aussätzige wurden gereinigt. Was haben 9 gesagt? Juppie, juhe, zurück in den Alltag. Und nur einer kam zu Christus und war wirklich neu, war wirklich, hat wirklich eine Neugeburt erfahren. Ein großer Teil nicht. Aber, und so kommt es aber vor, wenn jetzt ein Gelähmter hier gebracht wird, ja, Jesus, jetzt liegt ein Gelähmter und du sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn, Ich wäre ein Arzt zum Beispiel, ja, und da kommt einer zu mir mit einem gebrochenen Fuß. Dann sage ich, also gut, hier hast du ein Packung Hustensaft. Das ist gut. Ist Hustensaft schlecht? Nee, aber es passt irgendwie nicht, gell? Davon wird der Bruch nicht zusammenwachsen alleine. Oder? Ist klar. So, uns scheint hier, Jesus verwendet hier das falsche Rezept. Jesus hier, der kann nicht laufen. Das ist das Problem. Ja? Und Jesus spricht hier von Sünden vergeben. Und so denken vielleicht wir und vielleicht auch die ganze Menge hier, Jesus, was machst du denn da? Irgendwie passt das nicht zusammen. Aber es ist nicht das falsche Rezept. Jesus verwendet genau das richtige Rezept, nur dass wir nicht sehen, was sich eigentlich abspielt. Und das ist für uns so wichtig, ihr Lieben, und das möchte ich betonen. Wir denken, dass das eigentliche Problem was ist. Ich habe kein Geld, ich bin allein, ich bin krank, ich habe zu viel Arbeit, ich habe Corona-Maßnahmen, ich habe was auch immer. Wir denken, das ist unser eigentliches Problem. Das Äußere, versteht ihr? Das, was sich um uns jeden Tag abspielt. Das, was uns das Leben schwerer macht. Das, was uns traurig macht. Wir denken, das ist unser Problem. Dann sagen wir, Jesus, hilf uns bitte damit. Da brauchen wir dich. Was ist aber das eigentliche Problem, ihr Lieben? Die Sünde. Die Sünde ist das eigentliche Problem. Das ist das Kernproblem, ja? Womit wir uns befassen müssen. Wenn wir uns um die anderen Dinge uns kümmern, Doktor, kannst du machen. Das Leben wird etwas angenehmer werden, vielleicht. Aber das ist Schminke. Das eigentliche Problem ist Sünde. Damit müssen wir uns befassen. Und da müssen wir uns bewahren, dass wir das aus dem Fokus verlieren. Dass wir meinen, alle anderen Dinge zu brauchen, aber damit befasst sich keiner. Sünde. Ja, Sünde. Ja, jeder hat halt Sünde. Hey, das ist das Grundproblem. Ist interessant, oder? Ja. Worum beten wir täglich, wenn wir's beten? Vergib uns unsere Schuld. Das ist unser Grundbedürfnis, ihr Lieben. Das ist unser Grundbedürfnis. Uns die Schuld vergeben wird. Und was ist das für eine wunderbare und eine herrliche Zusage, wenn wir das verstanden haben, dass das Eigentliche ist, dass das die Wurzel ist, dass das Eigentliche ist, womit wir uns befassen müssen. Wie herrlich klingt es dann, wenn Jesus kommt und sagt, nur Mut, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und dann kannst du sagen, ob du geheilt wirst nachher und ob du laufen kannst oder nicht, preis den Herrn, wenn es so ist. Und wenn nicht, aber Kind, deine Sünden sind vergeben. Weißt du, und wenn du sterben wirst in einer Woche, an was auch immer, deine Sünden sind vergeben. Ihr erinnert euch doch, wie die Jünger außer sich waren, ja, die zurückgekommen sind von ihrem Missionseinsatz. Und gesagt, Jesus, die Dämonen, alles war uns untertan, ja. Ihr sagt, was? Freut euch dich darüber, dass die Dämonen euch untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. So brauchen wir immer wieder diese Begebenheiten, die einfach wieder das Wesentliche ins Zentrum rücken und die anderen Dinge ein bisschen mehr an den Rand, wo sie hingehören. Jetzt gehen wir zu Vers 3. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Jetzt finden wir ein zweites Mal hier und siehe, also nochmal, die Aufmerksamkeit, was spielt sich noch ab? Wir könnten sagen, eigentlich könnten wir den Text hier abschließen. Deine Sünden sind vergeben, Halleluja, preis den Herrn. Kommt ihr damit durch die Woche? Hoffentlich. Nee, es wäre zumindest genug, um durch die Woche zu kommen, wenn wir es im Glauben festhalten. Würde eigentlich uns reichen. Und dann heißt es jetzt aber hier, es spielt sich noch etwas ab, parallel. Und siehe, also Achtung, schaut her, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst. Dieser lästert. Naja, die Schriftgelehrten mal wieder, oder?
stehen mal nicht in einem sehr guten Licht da, leider wieder hier. Aber wir müssen erstmal etwas sehen, was positiv ist und was gut ist. Was haben die Schriftgelehrten gemacht, was wir leider oft manchmal verschlafen? Was haben sie gemacht? Sie haben gehört, wie Jesus gepredigt hat, sie haben gehört, was Jesus gemacht hat, und was haben sie neben Jesus gelegt? Das Gesetz. Die Bibel. Ja, die Heilige Schrift. Und haben gesagt, jetzt vergleichen wir mal das, ja, was Jesus da sagt und was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Ist das gut? Also, können wir sagen, oder? Das ist goldrichtig, oder? Wäre das gut, wenn wir das immer machen würden? Egal in welchem Bereich wir sind, egal mit wem wir es zu tun haben, immer die Schrift daneben legen und sagen, wo stehen wir? Also erstmal natürlich uns selbst zu prüfen, nicht nur immer die anderen, ja. Also erstmal uns selbst zu prüfen und dann auch unsere Umwelt. Da können wir davon sogar lernen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt in die Schrift gucken, die Frage, der Vorwurf natürlich, warum sagen sie, dass Jesus lästert? Weil ihre feste Überzeugung ist, und ich will mal so sagen, auch diese Überzeugung erst einmal richtig ist, oder? Dass nur Gott allein Sünden vergeben. So, ihr lieben Kinder, eine ganz schwere Frage an euch. Kann ich euch eure Sünden vergeben? Nein. Ich kann euch nur das vergeben, was vielleicht zwischen uns gewesen ist, oder? Weil wenn wir aneinander schuldig werden, dann kann ich sagen, gut, ich verzeihe dir noch einmal. Das kann ich machen. Aber können wir die Sünden vergeben, dass sie bei Gott vergeben sind? Niemals. Können wir nicht machen. Und das sagt Gott, das macht er, das ist sein, das ist das, was er tut. Jesaja 43, Vers 25. Schaut mal, was da geschrieben steht. Hier heißt es, ich bin es. Okay, warum wird hier zweimal ich gesagt? Weil es betont wird. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Gott tut das, der Sünden vergibt, und sonst aber niemand. Keiner kann hingehen und sagen, ich vergebe dir jetzt deine Sünden so, dass sie bei Gott vergeben sind. Deswegen würden wir sogar sagen, Mensch, haben sie nicht recht, die Schriftgelehrten. Wie kann Jesus so etwas sagen? Wie kann Jesus so etwas sagen? Wie kann er sich das herausnehmen, so etwas zu behaupten? Aber wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler bei den Schriftgelehrten? Dass sie ein vorschnelles Urteil gefällt haben. Sie haben kurz Jesus angeschaut. Aha, hier Gesetz. Ach so, okay. Der lästert Gott. Kann nicht anders sein. Sie haben ein voreiliges Urteil getroffen, aber mit einer weitreichenden Konsequenz. Wenn Jesus gelästert hätte, was hätten sie mit ihm tun müssen? Sofort. Er hätte gesteinigt werden müssen. Er hätte getötet werden müssen. Auf der Stelle. Also es ist kein Vorwurf hier. Mensch, der nimmt sich aber was heraus. Da muss ich ihm nachher mal ermahnen ein bisschen. Das ist die Todesstrafe. Wer es nachlesen will, 3. Mose 24, 16. Aber warum liegen sie falsch? Warum ist es ein vorschnelles Urteil? Weil sie die Schrift nicht weitergelesen haben. Und weil sie Jesus nicht in der Schrift gesucht haben. Weil sie die Schrift falsch verwendet haben. Weil sie einfach nur gesagt haben, was darf man und was darf man nicht. Was ist richtig und was ist falsch. So. Und jetzt werden wir sagen, und du bist falsch und du bist falsch. Und wir sind gerecht. Sie haben die Schrift falsch gelesen, mit einer falschen Haltung. Das ist traurig. Schaut mal, wenn Sie ein bisschen weiter gelesen hätten, was hätten Sie dann gelesen? Jetzt kommen zwei, drei Stellen, damit ihr wisst, dass das Alte Testament das wirklich sagt. Jesaja 40, wer noch in Jesaja 43 ist, nur kurz zurückblättern. Jesaja 40. Hier heißt es, eine Stimme ruft, Vers 3, habe ich gesagt? Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für wen? Für unseren Gott. Schaut mal, Vers 5, ich springe ein bisschen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Weiter in Vers 9, auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem, erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott ist da. Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, seine Belohnung geht vor ihm her. So, ihr Lieben, sehen wir, dass Gott gesagt hat, dass er selbst kommen wird? Ja. Ja. Nochmal kurz zurück, 5 Kapitel weiter zurück, Jesaja 35. Da lag der Fehler, ihr Lieben, dass sie da die Schrift nicht gelesen haben. Jesaja 35, Vers 3. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. All diese Dinge. Hätten sie das wissen müssen, dass Jesus kommt, dass Gott selbst kommt, hätten sie erwarten müssen, dass Gott selbst da sein wird. Oh ja, hätten sie die Schrift aufmerksam gelesen. Maleachi 3, Vers 1, das könnt ihr noch aufschlagen. Jetzt lasse ich das, wer es zu Hause will, darf gerne hineingucken. Die entscheidende Frage ist, aber wann wissen wir, dass Christus gekommen ist? Wann wissen wir, dass er jetzt endlich da ist? Wann wissen wir, dass Gott hier ist? Wie können wir es prüfen? Lasst uns in Vers 4 hineingucken. Dazu müssen wir diese nächsten Verse jetzt hier lesen. Kann ja jeder behaupten, oder? Jetzt ist Gott da. Aber wenn ich jetzt hier reinkommen würde, sagen, jetzt ist Gott da. Schaut mich an. Das ist schwierig, oder? Sehr schwierig. Kann jeder behaupten. Lasst uns weiterschauen. Vers 4. Zunächst, bevor Jesus jetzt den Beweis uns gibt, macht er hier etwas Interessantes. Denn das Erstaunliche ist ja hier, was haben die Schriftgelehrten gemacht? Sie sprachen bei sich selbst. So, die haben sich ihren Teil gedacht. Was haben sie nicht gemacht? Sie haben nicht gesagt, du Lästerer! Sie haben es nicht laut geschrien. Warum nicht? Wenn das ganze Volk jetzt da sitzen würde und sagen würde, Mensch, Jesus ist aber ein Lästerer und einer wird es zum anderen sagen, würden sie es laut schreien? Wer es wissen will, Matthäus 26, könnt ihr es nachlesen? Ihr habt es alle gehört! Dieser hat gelästert, was meint ihr? So werden sie reagieren später. Aber jetzt, was ist mit dem Volk? Finden sie das gut, was Jesus macht? Ist Jesus hoch im Kurs? Oh ja. Was machen die Schriftgelehrten? Sie denken bei sich selbst. Sie trauen sich nicht. Oh ihr Lieben, und es gibt wirklich viel Böses, was dadurch entsteht, wenn man nur bei sich selbst denkt. Aber das Böse für sich behält. Denn Jesus deckt es auf, schaut mal. Jesus deckt es auf, er sagt, Vers 4, als er ihre Gedanken sah, Jesus weiß es. Jesus weiß, was in dem Herzen ist. Und er deckt es auf und er sagt, warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Warum lasst ihr den bösen Raum in eurem Herzen? Lieben, wenn wir einfach nur unseren Teil über unsere Mitmenschen denken und uns so zusammenreimen, ein Haufen Leid entsteht dadurch. Ein Haufen Leid und viel Böses und viel Raum für den Teufel. Lästerung, all diese Dinge. Wisst ihr, sie werfen Jesus vor zu lästern und lästern ihn selber, sagt Spurgeon. Nun, Jesus sagt, schon ähnlich wie bei Kain, gib dem Bösen keinen Raum, denn es will über dich herrschen. Es will über dich herrschen. Vers 5. Jesus gibt jetzt den Beweis, dass wir wissen, Gott ist unter uns. Vers 5.
Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? So, in welcher Hinsicht ist was leichter zu sagen? Wir verstehen, dass hier nicht gemeint ist, dass Jesus sagt, so, was ist, also Kinder, was ist leichter zu sagen, gestern war gutes Wetter oder morgen ist schlechtes Wetter? Was ist leichter zu sagen? Ungefähr gleich, oder? So vom Aussprechen her ist es leicht, oder? Ja, beide Sätze sind ungefähr gleich leicht. Ja. Das meint Jesus hier nicht. So, ist einer ein Zungenbrecher oder einer nicht? Ja. Warum sagt Jesus, was kann man leichter sagen? Ich meine, gesagt ist ja schnell alles, oder? Was macht hier eine Sache schwieriger zu sagen als die andere? Warum könnte es vielleicht sein, dass zu sagen ist, dem Gelähmten zu sagen, steh auf, dass es schwieriger sein könnte, als zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Nun, wenn wir ein bisschen nachdenken, vielleicht kann ich es euch auch in einem Beispiel sagen. Also, nochmal Kinder, was ist leichter für mich zu sagen? Ist für mich leichter zu sagen, vor 2 Jahren ist im Weltall ein Stern explodiert, in 200 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung, Kilometer entfernt. Oder zu sagen, dieses Tuch wird jetzt gleich hier wegfliegen von den Bechern. Was ist leichter zu sagen? Die erste Sache oder die zweite? Ja, ja. Die erste ist viel leichter, gell? Warum? Genau. Ja, genau, weil man, oder weil man, das Gleiche wird überprüfen können. Gleich werden wir sehen, ja, ob sie wegfliegt oder nicht. Aber ob da irgendwann mal ein Stern explodiert ist oder nicht, wer weiß das schon, ja. Das können wir aber gleich sehen, was hier passieren wird. Genau das Gleiche ist hier bei Jesus, ja. Jesus sagt, viel schwieriger ist es zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Warum? Ja, vielleicht stimmt's, vielleicht auch nicht. Keiner weiß es. Ja? Kann jemand zu Gott gehen und dann fragen und sagen, ja Gott, wie ist es? Sind jetzt die Sünden vergeben oder nicht? Kannst du mir schriftlich geben? Keiner kann es überprüfen. Keiner kann es prüfen. Aber ob der Gelähmte jetzt gleich aufstehen wird und gehen wird, das wird jeder sehen. Das wird jeder sehen. Also, viel leichter ist zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Und damit wir jetzt sehen, dass aber diese Aussage, die leichtere Aussage, die Jesus getroffen hat, dass sie wahr ist, erfüllt er die schwerere. Und wenn er die schwerere erfüllt, meint er, dass er dann bei der ersten gelogen hat? Nein. Das ist der Beweis, ihr Lieben. Das ist der Beweis. Und das Problem ist leider, dass wir zu viele haben, die meinen, Sünden zu vergeben, oder? Gibt es welche, die behaupten, die können Sünden vergeben? Woran hat sich die... Was war ein Hauptgrund, warum sich die Reformation entzündet hat? Wogegen hat Luther Wittenberg hat er gewittert und gewettert. Wogegen? Wer weiß es? Ablasshandel. Und um was geht's beim Ablasshandel? Ums Erlassen von Sünden. Gibt es da viele Heuchler, die das tun, die Vergebung von Sünden auf diesem Weg versprechen? Ja. Deswegen ist es umso nötiger, dass Jesus hier einen Beweis uns gibt, dass er das wirklich tun darf. Und er tut es. Schaut her. Deswegen ist es gut, wenn wir kritisch sind und prüfen. Wir müssen nicht alles glauben, ihr Lieben, aber die Schrift beweist es uns in Vers 6. Schaut. Und das tut Jesus jetzt. Damit ihr aber wisst, okay, Jesus sagt, ihr sagt, ich lästere, aber ich werde jetzt etwas tun. Wozu? Damit ihr völlige Gewissheit habt. Ob sie diese Gewissheit anerkennen wollen oder ob sie sich's eingestehen wollen, das ist wieder was anderes. Aber Jesus sagt, damit ihr es wisst, Folgendes. Und er definiert noch einmal kurz, worum geht es? Was ist die entscheidende Frage? Dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Der Sohn des Menschen Vollmacht hat, das ist das, worum es geht, ihr Lieben, das ist das Zentrale, was sich durch den ganzen Abschnitt durchzieht. Vollmacht. Okay? Was haben wir gesehen? Worüber hat Jesus Vollmacht? Über die Krankheit, über die Schöpfung, über die unsichtbare Welt. Und jetzt ist die Frage, hat er auch die Vollmacht? Hat er die Autorität? Hat er das Recht, jemanden einfach seine Sünden zu erlassen? Du bist frei. Du bist frei. Stark, oder? Ja, sagst du?
Ja.
Richtig, schon vorweggenommen. Sehr gut. Schön. Nun, also darüber sollen wir jetzt Gewissheit bekommen. Wir könnten noch einiges nachdenken, Lieben. Der Text ist so voll, aber ich weiß, ich muss es abkürzen. Er nennt sich wieder hier Sohn des Menschen. Allein das. Wir haben es schon in dem Abschnitt 18 bis 22 angeschaut. Sohn des Menschen. Ich glaube, für die Kinder ist es ein bisschen zu schwierig. Aber an euch Erwachsenen, was meint ihr? Ist das ein Titel, der die Göttlichkeit oder die Menschlichkeit Christi proklamiert? Ja, man denkt Sohn des Menschen, gell? Menschlichkeit. Falsch. Daniel 7, 13 lesen, was über den Sohn des Menschen dort gesagt wird. Da sehen wir, er ist der König der Könige. Also wenn Jesus hier sagt, der Sohn des Menschen, ist ein göttlicher Titel, den er für sich hier beansprucht. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Wer hier Fragen hat, warum es hier heißt, auf der Erde, das bedeutet nicht, dass Jesus seine Vollmacht so beschränkt ist. Er sagt, okay, also hier auf der Erde kann ich Sünden vergeben. Im Himmel nicht, aber hier auf der Erde, da kann ich es. Das ist nicht wahr. Das würde völlig dem ganzen Gedankengang dieses Textes hier entgegenstehen. Das hat nur damit zu tun, ich will es euch nur kurz sagen, und wer es vertiefen will, für den Juden war eins klar, Gott ist allein derjenige, der Sünden vergeben kann. Und wo ist Gott? Im Himmel. 2. Chronik 7, 14, 1. Könige 8, Vers 30 lesen, da heißt es, ich werde vom Himmel her hören und eure Sünden vergeben. Was ist das, was Christus jetzt tut? Er sagt, jetzt und hier, auf der Erde, vergebe ich dir deine Sünden. Und wo sind sie vergeben? Es heißt wörtlich hier, deine Sünden werden vergeben. Aber nicht, die Grammatik ist so kompliziert bei uns, es bedeutet nicht irgendwann in der Zukunft, sondern es bedeutet, jetzt gerade eben werden sie vergeben bei Gott. In der Fußnote bei uns wird extra angemerkt, diese Zeitform, die hier verwendet wird. Das heißt, es geschieht jetzt gerade. Jesus sagt es hier auf der Erde und im Himmel geschieht es. Wow. Zeigt das, dass Jesu Macht beschränkt ist? Nee, im Gegenteil. Es zeigt, was für eine herrliche Vollmacht er hat. Dass er hier etwas auf der Erde sagt und es hat einen Effekt bis in den Himmel. So, das nur zum Weiterstudieren. So, was geschieht? Was tut Jesus jetzt? Und der Satz wird hier so komisch unterbrochen. Ja, wir würden dann sagen, wir würden es im Gedanken so vollenden. Damit ihr wisst, Punkt, 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 sage ich jetzt. Ja, dann wäre es ein ganzer Satz. Aber Jesus lässt den ersten Satz hier offen, damit ihr wisst, Punkt, 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 tatatam, schaut her, spricht er zu dem Gelähmten. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Warum ausgerechnet diese Sachen? Warum aufstehen, warum Bett nehmen, warum nach Hause gehen? Weil er all das als Gelähmter nicht tun kann. Weil er, um diese Dinge zu tun, gesunde Füße braucht. Aufstehen kann man nur, wenn die Füße tun. Ein Bett tragen, das müsst ihr nicht so vorstellen wie euer schweres Bett, ja, war ein bisschen leichter, Feldbett vielleicht, ja. Aber trotzdem, deine Füße müssen funktionieren. Und nach Hause gehen, all das hat er bis jetzt nicht tun können. Bis jetzt hat das Bett ihn getragen und jetzt trägt er das Bett. Was soll es uns zeigen? Er ist auf einmal plötzlich vollständig geheilt. Ist das erstaunlich? Das ist mehr als erstaunlich. Mehr als erstaunlich. Und was heißt es dann hier in Vers 7? Ganz schlicht, ganz einfach. Und er stand auf und ging in sein Haus. Es ist wieder die herrliche Nüchternheit der Schrift. Ich liebe es, weil es wird uns nicht verkauft. Es ist einfach so war's. Freut ehrlich. Er stand auf, so wie Jesus gesagt hatte, und ging in sein Haus. Was für eine Reaktion sehen wir in Vers 8? Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Die Reaktion von der Volksmenge, was ist die Reaktion? Wieder ähnlich, oder? Wie in Vers 33, 34, da steht es nicht explizit, aber in den Parallelen sehen wir das. Warum haben sie die anderen Jesus gebeten, wegzugehen? Weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst. Warum denn? Wenn heute ein Gelähmter hier geheilt werden würde, würdet ihr alle sagen, oh, nicht, sie weg hier. Wir würden doch alle sagen, oh, ich will auch, oder? Aber warum? Warum ist das immer wieder eine Reaktion der Furcht hier? Weil die Menschen auf einmal merken, hier haben wir es nicht mit einem Trickheiler zu tun. Hier ist nicht ein super talentierter Arzt am Werk. Hier ist Gott selbst am Werk. Und wenn Gott selbst am Werk ist, fast automatisch, oder? Wenn das Licht sich offenbart und wenn das Licht anfängt zu scheinen, was passiert? Die Finsternis meidet das Licht. Sie will es nicht. Sagt, das wird mir zu unbequem. Was, wenn er, der sieht, was in den Herzen der Schriftgelehrten passiert, was ist, wenn er alles kennt und sieht, was ist, wenn er sich mir zuwendet und sagt, und wie sieht es in deinem Leben aus? Nie und nicht. Furcht, Angst. Und gleichzeitig aber heißt es hier, und sie verherrlichten Gott. Wir können sagen, dann ist ja wunderbar. Ich denke, dass es eine Art und Weise ist, dass sie Gott verherrlichten, wie Philipper 2 geschrieben steht, Vers 10. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus ist der Herr. Ich glaube nicht, dass es eine Anbetung war, wie sein Kind, wie dieser Gelähmte ihn angebetet hat. Aus einer tiefen Erkenntnis heraus. Sondern es war, sie waren unter einem Eindruck. Sie haben gewaltige Dinge erlebt und gesagt, wow, das kann nur Gott machen. Und das wird eines Tages geschehen, dass jedes Knie das bekennen wird und auf eine gewisse Art und Weise Gott verherrlichen wird. Eines Tages wird es geschehen. Warum denke ich, dass das hier nicht sehr tiefgreifend war, dass sie Gott verherrlichten? Schaut mal, was hier heißt. Der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Worüber wundern sie sich? Mensch, was Gott den Menschen ermöglicht. Das ist, hey, habt ihr es gerafft? Habt ihr es gerafft? Das ist nicht so, was Gott dem Menschen hier ermöglicht. Toll. Hey, hier geht es um den Sohn des Menschen, der etwas eine gewaltige Vollmacht hat. Sie sehen in Christus immer noch nicht viel mehr als einen Supermenschen, als einen Übermenschen. Ja, sag mal, hätte man nicht gedacht, was Menschen alles möglich ist durch Gottes Kraft. Es ist ähnlich wie Vers 27 in der Mitte, ja. Was für einer ist denn dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? So, sie fragen sich, ja Mensch, das ist wirklich gewaltig. Aber bis zu dem Punkt zu kommen, Gott ist unter uns, bis dahin kommen sie nicht. Deswegen wird ihre Anbetung nicht von Dauer sein. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, was für eine Erkenntnis wir über Jesus haben. Wer ist Jesus für uns? Das ist so wichtig. Für diesen Gelähmten war er mehr als ein Wunderheiler. Für diesen Gelähmten war er mehr als ein Supermensch. Für diesen Gelähmten war er Gott im Fleisch. Und aufgrund dieser Grundlage ist Rettung da. Aufgrund dieser Grundlage, aufgrund dieses Glaubens sagt die Schrift, sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden. Das ist der herrlichste Zuspruch und mit dem möchte ich den Abschnitt abschließen. Lasst uns beten, ihr Lieben. Und lasst uns, wer sich dieser Rettung gewiss, den Herrn anbeten und verherrlichen.
Gerechtigkeit. Wenn wir uns ein bisschen bekennen bei dir, wenn wir einen freien Tisch machen und sagen, okay, habe ich da falsch behandelt, und du liebst uns, ich danke dir, dass du den Preis dafür bezahlt hast, dass uns die Sünden vergeben werden können mit deinem Blut, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass wir wieder ja, von Gott bestehen können, nicht aus unserer Gerechtigkeit, sondern weil du das gebracht hast. Blut und Preis, ich danke dir, dass uns niemand wegnehmen kann, auch verteufeln. Ich danke dir, dass du uns das vergeben hast und dass wir auch schrauben dürfen.
Amen. Amen.
Du bist der Gott, der Sünden vergibt. Du kannst es, weil du den Weg frei hast, weil es einen Sühneort gibt. Ich bete dich dafür an, dass du nicht dein Trickheiler warst, dass du nicht eine Show gemacht hast, sondern du hier warst, um die Sünden aus der Welt zu räumen, den Weg zum Vater frei zu machen. Ich lobe dich dafür. Auch für dein Wort, dass wir klar lesen können, was Wahrheit ist, das auch für uns heute gilt. Danke dir dafür. Ohne dich wären wir hoffnungslos verloren. Mit dir haben wir Rettung und Hoffnung. Du lebst.
Amen. Amen.
Herr Jesus, sag Gott, dass es bei dir Gnade gibt für den größten Sünder. Danke, dass du die Quelle des Lebens bist, dass die Quelle selber öffnet, im Kreuz. Und verloben wir dich, reiten dich auf.
Amen.
Ja, Vater, wir danken dir so sehr, dass es so ist, dass unsere Sünde uns vergeben werden. Und danach haben wir ein neues Leben. Und es ist nicht so, dass wir uns kämpfen, unser Leben neu zu gestalten, dass irgendwann einmal wir Sünden vergeben bekommen. Und es ist ganz anders gemacht. Und die Sündevergebung und dein Wohlwollen und deine Gnade ist quasi dir der Fels, worauf wir unser neues Leben bauen. Und es ist so schön, es ist einfach so schön. Wir sind so dankbar, Vater. Und wir bitten auch, Vater, dass du uns die Gnade gibst, dass wir ja, aufstehen und unser Bett zu Hause tragen, einander sind, dass die Welt merkt, dass Gott vergibt sie. Amen. Jesus.
Amen. Ja, lieber Vater, ich will dich loben und preisen, dass du uns Jesus gesandt hast und dass du in Jesus selbst gekommen bist auf diese verdorbene und todgeweihte Erde. Danke dir, dass in ihm das Licht aufleuchtet und dass wir nicht fortlaufen müssen, wenn du uns diesen Glauben, diese Erkenntnis schenkst, dass wir ja, verlorene Sünder sind, dass wir deine Vergebung brauchen. Danke dir von Herzen dafür, dass wir in Jesus einen haben, der sieht, der die ganze Not kennt, der im Bilde ist und der uns solche Worte der Gnade zuspricht. Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Herr, alle, die wir hier sind und die diese Worte gehört haben, für sich selbst. Wir wollen dich zusammen anbeten und preisen und loben. Denn es gibt keine größere, keine schönere Gewissheit zu wissen, dass es so ist. Danke, danke dir dafür. Amen. Amen. Da, wo muss ich hin? Okay, ja, ich wusste nicht, ob da noch eins dazwischen kommt. Gut, dann fahren wir fort mit dem Abendmahl, mit dem Mahl des Herrn.
Ob ich da drüben eins brauche?